Ihr hört Comic Review mit der Besprechung zu The Red Mother. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Comic Review, dem Podcast über Comics und so. Und da das mittlerweile ja die alten Helden von Huntingdown Comics machen, ist auch der älteste, nee, der ist ja nicht der älteste Held, aber der Held Erik, Gott, Erik, der Held Helge mit dabei. Mensch, das Kind hat gerade das Konzept gebracht, ja.
Alles nochmal neu. Nee, aber guck mal, da hast du wenigstens diesmal den, wir haben ja letztes Mal, oder du glaube ich, hast ja wirklich letztes Mal Fortsetzung voll gesagt, haben sich wahrscheinlich auch einige gewundert. Genau, also irgendwie ein Versprecher muss, glaube ich, immer drin sein.
Ja, dass der muss, der muss mit rein. Ja.
Aber Hauptsache, der Laden brummt hier, ne? Und natürlich. Jede Woche kommt ein neues Comic, vorgestellt wird.
Das Interessante ist, der Erik, den ich gerade angesprochen hatte, der hatte in dem letzten, der kommt aber erst noch raus. Podcast von Fortsetzung folgt, auch ein Comic empfohlen. Hier, The Snowpiercer, wo jetzt der Film, wo es den Film gab und wo es die Serie gab und das basiert wohl auf irgendeiner französischen Graphic Novel, eine dreiteilige, hat er auch drüber
gesprochen. Und die hat er ja wirklich gelesen auch.
Der hatte den ersten Band gelesen und den zweiten und dritten weiß ich nicht, also den glaube ich nicht, aber den habe ich mal geguckt, den muss man auch ein deutscher Verlag mal rausgebracht haben vor Jahren, aber so als Sammelband auch so eins in alle drei Teile in einem. Nee, eben nicht. Den Verlag gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Und das, was du antiquarisch da quasi noch kaufen kannst, das war so teuer, also 150 Euro oder sowas, dachte ich mir auch so, was? Mein Gott.
Also doch, statt Aktien lieber in Comics investieren.
Naja, es muss ja einer kaufen, das ist ja das, ich denke mal, das wird keiner.
Für 150 irgendwo reinstellen kann man easy, ne?
Ja, reinstellen passt schon mal, aber ich finde es jetzt auch nicht. Aber egal, jedenfalls gibt es das so als selbst in nee, das Boxset, also das, was jetzt irgendwie nochmal aufgelegt wird, auf Englisch zumindest, das kommt im Oktober erst raus, sehe ich gerade. Kostet aber auch 60 Euro irgendwie. Und wie gesagt, im Deutschen hieß das halt.
Wenn es dann drei Teile sind, dreimal 20 Dollar sozusagen, ist ja auch noch okay.
Und im Deutschen hieß das Ding halt Schneekreuzer, alle drei Teile in einem Band, Papier, da steht, Format Papierbilderbuch, auch geil. Jedenfalls für 150,90 Euro. Und warte mal, der Verlag war Verlagshaus Jakob und Stuart GmbH.
Noch
nie.
Kennt man doch.
Ja, kennst du?
Habe ich schon mal gehört auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt einen Comic davon habe. Aber direkt in den Warenkorb, würde ich sagen. Und los geht's.
Und gekauft, ne? An deine Rechnung. Aber
nächste Woche bin ich ja wieder dran. Diese Woche bist du dran.
Ja.
Bin ich mal gespannt, ich weiß ja schon, was es ist.
Also in der Einleitung hatte ich es ja schon erwähnt, ne? The Red Mother, geschrieben von Jeremy Horn, ich muss selber meins nochmal aufmachen. Genau, Jeremy Horn, und den kennt man von den Comics The Beauty und The Ral? Ich keine Ahnung, wie das ausspricht. Habe ich gerade einen Zungendreher drin. Illustriert von Danny Luke. Und der Letterer ist Ed Dukeshire. Und mir ist das quasi empfohlen worden, beziehungsweise habe ich die ersten zwei Hefte geschenkt bekommen. Hatte mir jemand mitgebracht, sag hier, guck mal rein, er findet es richtig gut. Und dachte mal, auf dem Cover siehst du halt eine Frau in Rot, wo ein Auge fehlt, und eine Frau davor, die quasi ein schwebendes Auge in den Händen hält und das eine Auge zugehalten bekommt, alles sehr ein bisschen mysteriös. Und das Interessante ist, diese Comics.
Warte mal, mit diesem Monster im Hintergrund?
Ja, das ist ja kein Monster, also es ist ja eine Frau. Also ich weiß nicht, ob du jetzt ein Variant-Cover hast, aber das ist.
Also ich habe hier sowas mit so einer verzerrten, grinsenden Figur mit leuchtenden Augen.
Das ist glaube ich, das zweite, ne? Das müsste Monster. Das zweite oder dritte sein. Zweite oder dritte Heft.
Ach, das kann sein. Okay. Ah, nee, ist sogar das fünfte, wenn ich
oder
jetzt.
Das fünfte noch weiter hinten. Gespoilert. Ja, nee, ohne Scheiß jetzt. Also jedenfalls, und das ist ein sechsteiliger Zyklus. Das erste Trade Paperback, das kommt aber auch erst raus. Ich hatte nämlich im Vorfeld nochmal geguckt, ob das Trade Paperback mittlerweile schon verfügbar ist, weil ich mir dann den Rest quasi über Comixology digital gekauft hatte. Corona und so. Schwebt ja immer noch alles so ein bisschen mit oder schwebte damals mit. Und der
würdest du es jetzt nicht mehr bei Comic Room Hamburg oder wo du sonst immer bestellt hast, würdest du es da jetzt gerade nicht mehr bekommen?
Diese Sachen? Weiß also ich nicht, habe ich jetzt gar nicht. Doch,
na, jetzt. Gerade jetzt musst du die doch unterstützen.
Ja, ich hatte es ja schon vorher geholt, als dir irgendwie alles irgendwie zu war und Lockdown und tralala irgendwie. Jedenfalls. Prinzipiell, ja, hast du recht, ne? Also die werden auch noch weiterhin verschicken. Aber was wollte ich sagen? Also wie gesagt, erster Handlungszyklus umfasst 6 Hefte. Der ist mittlerweile auch als Heft verfügbar, abgeschlossen, kannst du kaufen. Das Trade Paperback kommt, ich sag mal, Mitte des Jahres demnächst. Und dann in dem Zusammenhang habe ich geschaut und dann war bei Amazon schon gelistet Trade Paperback 2 für Anfang nächsten Jahres und Trade Paperback 3 für Ende nächsten Jahres. Also es scheint so, dass es wahrscheinlich 18 Hefte Zyklus schon mal angelegt ist, weil die rechnen quasi schon fest mit der Veröffentlichung der nächsten. Und genau, und worum geht es dabei eigentlich? Das lässt sich eigentlich ziemlich relativ gut kombinieren oder erklären. Denn du wirst quasi direkt in diese Handlung reingeschmissen. Am Anfang ist von jedem Heft ist immer so ein vierteiliges Panel, wo man so alte Ruinen sieht. Ne? Könnte unterirdisch sein, könnte oberirdisch sein, könnte die Hölle sein. Es ist immer jedenfalls rot hinterleuchtet und eine Figur kommt immer näher. Und das Interessante ist, innerhalb der Hefte hast du halt immer diesen Panelaufbau, also diese, ich sag mal, Ruinen, die bleiben gleich, und aber die Figur, die kommt einem zum einen immer näher und zum anderen verjüngt sie irgendwie, ne? Bis sie am Ende, ich glaube am Ende war sie dann gar nicht mehr da, hast du bloß irgendwelche Zeichen gesehen, also Symbole. Und es ist halt so, dass diese rote Mutter, die Red Mother, irgendeine Bedeutung innerhalb dieses Comics hat. Die Hauptfigur ist aber Daisy, und Daisy McDonough oder so.
Ist die mit dem einen Auge sozusagen,
ja? Jein, nee, eigentlich, ja, also auf dem Cover ja, glaube ich schon, dass sie das ist, aber die verliert ja dann im ersten Heft das Auge, also insofern könnte die das schon sein, aber das wollte ich jetzt ein bisschen außen vor lassen, aber ist egal. Jedenfalls, zu Beginn,
Entschuldigung.
Ja, da spaziert sie mit ihrem Freund Luke durch, was jetzt, sag mal, New York, Bronx, irgendwas, also irgendein amerikanische Großstadt, spielt ja auch keine Rolle. Und die beiden sind verliebt und die lieben sich und die wollen heiraten, also machen so Pläne. Sie ist so eine, ich sag mal, Softwareentwicklerin, Designerin, und haben mit ihrem letzten großen Spiel, also die haben ein kleines Independent-Spiel gemacht und hatten dann einen riesen Erfolg irgendwie und haben jedenfalls so viel Geld verdient, dass sie da nicht großartig arbeiten müssen, bleiben aber trotzdem irgendwie aktiv. Und
Story of my life.
Ja, genau, das wird noch kommen, ne?
Hoffentlich.
Und genau, und die gehen dann durch irgendeinen so Park, und da ist so ein finsteres, altes, ein schmiedeeisernes Tor irgendwie, und da steht offen, und dann hören sie ein Geräusch, und Luke, also ihr Freund, der will nachsehen und gucken, was da ist, und sie läuft hinterher, und man merkt schon, es ist so dieses klassische Horror, dieser Horroranteil, geh besser nicht rein. Ne? Jedenfalls verliert sie ein Augenblick und Luke ist weg. Also man findet ihn nicht wieder, und die Polizei verdächtigt sie natürlich auch irgendwie, weil sie natürlich keine Anhaltspunkte hat, und man hat da schon, glaube ich, in den ersten paar Seiten so ein Gefühl dafür. Plötzlich sieht sie quasi mit diesem nicht mehr vorhandenen Auge, sieht sie rot irgendwelche Schemen, ne? und kann sich aber, wie gesagt, an den eigentlichen Vorfall an nichts erinnern, also weiß halt nicht, was mit ihrem Freund passiert ist, hatte halt nur diese Schmerzen und sieht diese roten Visionen um sie herum. Ergibt sich dann so ein bisschen in Selbstmitleid, betrinkt sich da, hat, wie gesagt, hat ja nichts zu tun, sucht auch einen Psychologen auf oder eine Psychologin oder einen Psychiater, spielt auch keine Rolle in dem Fall, und versucht halt quasi mit ihren Problemen zurechtzukommen. Also sie weiß halt, sie ist unter Schwebe, also innerhalb dieser ersten 6 Hefte wird nachher auch Luke quasi beerdigt, aber es ist halt so, da ist halt nichts drin von ihm, ne? Man weiß halt nicht, was mit ihm passiert ist. Kann gut sein, dass er irgendwann später nochmal auftaucht. Weiß ich nicht.
Aber haben ihn trotzdem schon mal beerdigt.
Ja, weil sie wollen halt einen Abschluss schaffen. Also die Polizei, die findet nichts. Sie wollen halt einfach irgendwie, dass da quasi...
Jetzt haben wir 2 Tage gewartet, jetzt reicht's auch mal.
Naja, es geht schon ein Viertel, halbes Jahr ins Land. Also, okay. Da habe ich eine 2 Stunden nicht gesehen.
Schnell,
ich
glaube, die Erbschaft bringen
ihn. Nee, darum geht's ja. Es geht ja nicht um die Erbschaft. Aber wie gesagt, sie hat dann das Problem, dass sie halt immer Kopfschmerzen hat und dann diese Visionen, und wenn sie... Und sieht dann quasi rot und sieht ihre ganze Umgebung mit so einem, ich sag mal, einem Rotfilter, und sieht unter anderem eben dieses von dir angesprochene, ich sag es mal, Monster von dem zweiten Cover, so in der Umgebung, und irgendwie spricht das Monster sie an und sie wehrt sich halt dagegen, versucht da irgendwie aus diesem Zyklus rauszukommen. Und das allein mag jetzt vielleicht noch gar nicht so interessant sein, aber das Problem...
Ja, klingt schon cool.
Ja, sie ist halt so eine Tüftlerin. Sie löst auch, kennst du vielleicht auch, es gibt ja so Kanäle auf YouTube, die so Puzzle lösen, also so Holzpuzzle mit irgendwelchen, wo du da drücken musst und okay. da drücken musst und da schieben musst und da machen musst, damit irgendwie das aufgeht. Mhm. Und das macht sie halt auch. Und sie kriegt von dem Künstler ein Puzzle, quasi in dem eine Einladung versteckt ist nachher. Ne? Und der Künstler will, jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, also entweder will er auch ein Puzzle lösen, was kompliziert ist, oder die bauen zusammen ein Puzzle. Ne? Also er ist dann so der Mäzen, sie macht dann auch später noch, geht nach London, und versucht da quasi mit dem kleinen, ich sag mal, Start-up, ne, mit viel Kohle, trinken immer den teuersten Whisky in den Besprechungen, haben wir so Whisky-Meeting, und versuchen da eben dieses, so eine Mischung aus Kunst und Puzzle zu schaffen. Und innerhalb dieses ersten, ich sag mal, Runs, also diesem ersten Heft, hast du halt immer wieder diese Einblicke. Du erfährst also immer ein bisschen mehr, was es mit dieser roten Mutter quasi auf sich hat. Du hast so ein bisschen das Umfeld irgendwie und sie, also Daisy, versucht sich dann halt zu wehren dagegen, gegen dieser von außen, ich sag mal so, Anfeindung sind es ja nicht, aber so diese Eingriffe, und das baut sich so auf. Und das ist aber nicht so ein klassisches Horror-Ding und es ist nicht zentriert auf diese Geschichte, sondern du hast da diese Emotion, also wie wird sie mit ihren Gefühlen, wie kommt sie zurecht? Also die lässt sich halt so ein bisschen gehen, lässt sich fallen und versucht da irgendwie rauszukommen.
Kannst du mal zwei Sachen kurz erklären? Also einmal, hat sie das irgendwie mitbekommen, wie sie das Augenlicht verloren hat? Also hat sie da irgendwie...
Weiß sie das genau, was da passiert? Sinngemäß, also sie liefert eigentlich in dieses Tor rein, das dann aber quasi wie so ein Zugang zu, ich sag mal, zur Unterwelt war, also was da nicht nur ein klassisches Tor war, sondern irgendwie... Und wurde halt angegriffen, also attackiert, ne, und wacht dann quasi im Krankenhaus auf.
Und war das auch dieses Monster? Oder wer
das weiß man nicht. Das bleibt komplett außen vor. Das weiß sie auch nicht. Sie weiß auch nicht. Sie weiß halt gar nichts. Also sie geht dort rein. Luke, sag mal, ihr
Freund. Aber wenn man weiß, dass man angegriffen wurde, ist ja schon, weißt du? Sonst,
ja, aber wenn du halt da reinläufst und du kriegst eine übergebraten, dann weißt du vielleicht auch, okay, du siehst vielleicht noch, kommt was, und dann bist du weg und weißt trotzdem nichts. Okay, also so in der Art.
Und der, also wahrscheinlich hat derjenige dann das Auge geklaut. Und dann sozusagen dieses alles, was mit den Geistern und so zu tun hat, dieser Kontakt, ist das dann sozusagen alles im Geiste sozusagen? Also ist sie so wie so der Schizophrenie nahe? Oder
ja,
ist sie,
wahrscheinlich.
Kommt dieses Monster auch mal vorbei oder so?
Also es sucht sie in Anführungszeichen heim, und auch irgendwann gibt es einen Heft,
aber da kommt in
auch
Träumen ihr, oder
ihr Freund.
So.
Naja, aber so Tagträume. Also weißt du, sie läuft durch die Stadt oder irgendwo, ist irgendwo.
Und sie sieht was nicht
und hat dann plötzlich Visionen von dem, was vorher ist, was wo das reale Umfeld quasi mit einfließt. Ne? Also und dann... wird sie halt irgendwie...
Wie so ein Medium, wie so eine Seele.
Genau. Und dann sieht halt aber quasi tote Menschen. Also jetzt übertrieben.
Ja, aber eigentlich hat sie dann gar keine... Ist sie ja gar nicht richtig in Gefahr, wenn sie... oder? Wenn das alles nur...
Naja gut, also... Jein, aber dieses Wesen scheint sie ja, zumindest innerhalb dieses Buches, halt zu bedrohen. Also das geht schon in eine Richtung, wo sie sich davon bedroht fühlt und das sich da auch nicht erklären kann. Also wie gesagt, sie versucht das halt irgendwie diesem Psychiater, Psychologen da irgendwie die Reihe zu bekommen, und du hast halt immer noch dieses Freundesumfeld, du hast dem Bruder ihres Ex-Freundes, der da eben verschwunden ist, ne, der hat eine Familie und es geht halt so nach und nach weiter. Auf dem dritten Buch siehst du dann auch wie so ein Herz abgebildet, und das ist eben dann dieses Puzzle, was dieser, ich sag mal, relativ reiche Mäzen oder man weiß ja auch nicht, das kann ja auch später dann irgendwie der Böse sein, der irgendwie Geister nach oben beschwören will, was auch immer. Das weißt du halt tatsächlich in dem Fall nicht. Das bleibt so in der Schwebe, aber das macht das halt auch spannend. Also wie gesagt, es ist halt nicht nur ein reines Horror-Ding, sondern du hast halt so ein Drama drumherum, dass das wirklich gut ist irgendwie. Und das macht halt Spaß. Und also ich habe diesen ersten Run sehr, sehr gerne gelesen und finde es ein bisschen schade. Ich weiß gar nicht, wann es weitergehen soll.
Also sozusagen fünf Bücher oder sowas.
Nee, sechs. Also sechs Hefte. Ne? Sechs Hefte sind das jetzt, die jetzt auch erschienen sind. Ich glaube, das letzte ist relativ jetzt vor einer Woche, 14 Tagen, oder das spielt auch keine Rolle, also es ist halt draußen, kam, glaube ich, aber das kann mit Corona zusammenhängen auch nicht ganz monatlich raus, irgendwann gab es da mal einen Monat mehr, oder der Veröffentlichungszyklus ist so ein bisschen öffentlich, also ein bisschen weiter, aber du hast halt, wenn man sich allein die Cover anschaut irgendwie, also so eine, ich sag mal, ja, eine Evolution hin von Monstern am Ende nur zu einer Symbolik, die sich wieder im letzten Heft auch widerspiegelt, dass, wie gesagt, dieser Künstler auch, der malt dann auch so eine, diese, ich sag, Pentagramme oder was, wie man das nennen soll, also irgendwelche Dinge, wobei aber sie auch keiner, also es ist nicht so, dass sie merkt, okay, da ist irgendwas, was mir bekannt vorkommt, sondern sie hat halt diesen künstlerischen Aspekt, der dahinter steht, und sie versuchen halt dieses, wie gesagt, entweder dieses gigantische Puzzle zu lösen, sie ist halt eher so diese clevere Finesse-Tante, die mit Kopf da irgendwie arbeitet und versucht gleichzeitig eben dieser Visionen loszuwerden. Also das
Und was sagt die Psychotherapeutin dann? Oder
der naja, die ist halt...
Ist sie kurz vor der Einweisung sozusagen?
Nee. Also das ist, bleibt noch im Rahmen. Also das ist ganz das Klassische. Also sie sagt halt, ja, diese Ortsveränderung mit London nachher, das ist nicht schlecht. Also dass du sollst halt entweder... Es gibt zwei Typen. Entweder die einen ergeben sich quasi ihren Ängsten und die anderen leben mit ihren Ängsten oder beziehungsweise bewältigen ihre Ängste. Und sie ist eher auf dem Weg, die zu bewältigen. Weil auch es immer wieder mal Einschnitte gibt, jetzt losgelöst von Daisy, also unserer Protagonistin, die manche Aspekte, die, also andersrum, Leute, die mit ihr interagieren, ich halte es bewusst ein wenig schwammig, dann in einem ganz anderen Licht dastehen lassen. Also jetzt nicht unbedingt, dass das jetzt hier eine 180-Grad-Wende der Charaktere ist, aber da ist, da leuchtet immer mal irgendwas rot im Hintergrund irgendwie und du hast das Gefühl, es ist ein größerer Plan und die, ja, passen entweder auf sie auf oder umgarnen sie oder versuchen sie trotzdem irgendwie zu manipulieren in irgendeiner Form und das geht halt hier so nach und nach in dieser Geschichte auf und wie gesagt, es ist tatsächlich eine der also für mich jetzt reizvollsten Geschichten, die ich seit langem wieder gelesen habe. Insofern halt wirklich Daumen hoch. Das Artwork ist gut, also jetzt nicht jetzt grandios, wo du sagst jetzt hier, dass allein wegen des Artworks würde ich mir das holen, aber die Geschichte ist halt super inszeniert, in Szene gesetzt und geschrieben. Und allein deswegen lohnt sich, dass das schon The Red Mother bei Boom Studios erschien. Und,
ja, also ich habe ja, genau, ist ein bisschen was anderes, aber ich habe ja auch neulich dieses Walk Through Hell, den ersten Teil vorgestellt und habe mir jetzt auch nochmal den zweiten Teil besorgt, weil das mich halt auch ziemlich gebannt hat. Also eigentlich bin ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, ja, irgendwie ist dieses Horror-Ding, so was Filme und Serien und so angeht, bin ich halt so ein bisschen Schisser geworden irgendwie. Das kann ich mir vieles nicht mehr oder will ich mir nicht mehr so richtig angucken oft. Eigentlich mag ich sowas manchmal ganz gerne, aber vielleicht geht es in der Comic- oder Buchform manchmal auch noch besser sogar. Ja, keine Ahnung. Also es hört sich auf jeden Fall wirklich sehr interessant an. Und ich werde halt demnächst dann auch mal dieses Walkthrough Hell, den zweiten Teil, dann vorstellen.
Das war das mit diesem Lagerhaus, oder? War das?
Genau.
Genau. Ja, wahrscheinlich.
So, das war ja von Garth Ennis, ne? Ich fand es auch total überzeugend und halt gerade, also ich finde halt, ich glaube auch bei Filmen und so, ich glaube, da hatten wir bestimmt schon mal drüber gesprochen, dass ich eigentlich, also Horror mag ich halt immer, wenn es halt nicht so 100% realistisch nur mit so Massenmördern und so, weiß nicht, mit so irgendwie, ja, also sondern immer, wenn da so ein bisschen was Übernatürliches drin ist oder so, dann fällt es mir immer viel leichter, sowas zu gucken. Also wenn man hier Zombies abschlachten oder so, gar kein Problem, aber wenn es immer zu sehr, so sehr realistische Szenarien irgendwie, weiß ich nicht, in dieses, hatten wir glaube ich alles schon mal gemacht, ich glaube Hostel oder wie heißt das, oder dieses Saw oder so, dass ja, da Leute so gequält werden und man sich wirklich vorstellen kann, klar gibt es irgendwelche reichen, perversen Typen, die da vielleicht, die irgendwie ihre sadistische Ader ausleben wollen und dann, weißt du, und sowas geht mir dann immer zu nah. Aber das hört sich jetzt auch so richtig cool eigentlich an.
Mm. Ja, also es gibt gewisse Parallelen zu dem, was du erzählt hast. Also du hast halt auf der einen Seite diesen doch, es ist ja auch kein wirklicher Horror. Also es ist ja nicht, du hast da Angst und das hält sich alles im Rahmen, aber du hast halt so ein übernatürliches Element, das natürlich jetzt nicht kleine süße Kätzchen darstellt, sondern halt schon ein bisschen Monster, das siehst du, wenn du die Cover anguckst, allein schon, bitte?
Keine Einhörner, ich bin enttäuscht.
Ja, so ungefähr pupsende Regenbogeneinhörner. Nee, das leider nicht. Aber insgesamt, aber das macht wahrscheinlich auch ein gutes Buch, also für mich jetzt irgendwie aus, ne, dass sich das packt, dass es nicht so im Mainstream mitschwimmt. Und ich würde mich jetzt schwer tun, das mit irgendwas zu vergleichen, wo ich sage, dass, also außer mit deinem jetzt vielleicht so von der Grundidee, also nicht von der Grundidee, sondern von der Stimmung her, kommt das ganz gut hin. Ne? Das ist zwar hier irgendwie als, weiß nicht, bei Boom Studios, glaube ich, als Horrorbuch gelistet, aber ich würde eher sagen, das ist eine Mischung aus Horror und Drama, wahrscheinlich eher Drama. Aber wie gesagt, guter Horror ist wahrscheinlich auch immer irgendwie so ein bisschen Drama. Da geht es ja nicht darum, also bei den meisten halt zumindest, dass, ne? Genau, dass es nicht abgesplattert, also hier abgeschlachtet wird, sondern dass halt die, wie agieren die Figuren, wie handeln die und sowas. Und das ist.
Na, hört sich schon ein bisschen gruselig an. Also irgendwo reingehen, ein Auge verlieren und irgendwie wird man von Dämonen sozusagen heimgesucht. Das hört sich schon eigentlich nach so einem klassischen Horror-Ding an.
Ja.
Was mich halt echt wundert, dass nicht irgendwie dann so ein Exorzisten oder sowas irgendwie kontaktiert
naja,
oder irgendwas, weil sie muss ja selber schon merken, dass es so ein bisschen überirdisch ist, so quasi. Aber klar,
ja, aber du wirst also, wahrscheinlich, wenn dir das widerfährt, wirst du wahrscheinlich auch machen, sagen, ja. Hier, ich habe doch zu viel Wasser getrunken, das falsche Wasser getrunken mit irgendwelchen Zusätzen in der Großstadt. Nee, keine Ahnung. Was. Ja, gut. Ja,
klingt gut.
Das soll dann mein Tipp also, gewesen sein.
Mal wieder einen Daumen nach oben.
Ja, definitiv. Also das wäre das irgendwie im Comic-Handel eures Vertrauens noch findet. Wie gesagt, das erste Heft, das kam, der hatte das im Dezember. Also der hatte das schon eine Weile. Dezember letzten Jahres, glaube ich, raus. Mhm. Das ist ja auch jetzt quasi, naja, gut, 6 Hefte, ein halbes Jahr.
Ja, sonst also, halt auch online, das geht ja immer, ne? Ja,
auf jeden Fall. Gut. Ansonsten, Off-Topics habe ich gar nicht großartig jetzt so richtig viel, außer dass die Hochbeete florieren. Also da kommt ganz schön was rum. Und bei dir? Du
musst jeden Tag Tomaten essen.
Nee, Tomaten, also das ist das Einzige. Also die Tomaten sind alle noch grün. Der Kleinste hat auch schon die grün.
Zu wenig Sonne.
Zu wenig Sonne, ja. Momentan regnet es doch. Momentan, also gefühlt ist es eher Herbst als Sonne, aber wir haben ganz viele coole Salate. Also so, was man sonst nicht so bei uns zu kaufen kriegt, so. Senf,
ja, also ich war ja gerade in Spreewald im Urlaub so vor ein paar Tagen und da war so gutes Wetter so. Also ich habe dann manchmal irgendwie die Wetter-App aufgemacht und dann war es auf Berlin statt halt dort Lübbenau und dann war da manchmal so, habe ich so richtig einen Schreck bekommen, scheiße, oh nein, jetzt regnet gleich und sonst was. Und da war es wirklich teilweise so, dass in Berlin 18 Grad und Regen und dort waren 28 Grad und Sonne. Also ja, wie soll ich sagen, also es ist natürlich, wenn man Urlaub macht, das ist ein Riesenvorteil. Ansonsten es ist aber natürlich auch so, habe echt so ein bisschen was gelesen, dass die Spree irgendwie da zu wenig Wasser hat und dass die vielleicht irgendwann mal ganz austrocknet oder was auch immer oder Teile der Spree. Und ja, irgendwie hört man ja manchmal, dass so Berlin-Brandenburg auch mal sowas wie eine Wüste werden könnte. Und dann kann es meinetwegen auch ruhig mal ab und zu regnen, aber bitte immer so nach 22 Uhr und dann soll es auch wieder um 8 Uhr aufhören. Dann, das wäre perfekt. Ja, aber eigentlich, also ist eigentlich gar ganz gut, dass es ein bisschen geregnet hat, glaube ich.
Aber Gurken haben wir auch ein paar. Also wie gesagt, wir haben so verschiedene Gurkensorten, so von welche, die richtig gut gehen, welche, die du so einlegen kannst. Aber die essen die Kinder und alle anderen auch so. Die essen
lieber frisch, oder?
Ja, die essen die auch so. Aber die werden richtig gut und andere, die brauchen halt einfach, glaube ich. Aber die Tomaten, das ist tatsächlich, aber selbst bei meinem, also nicht meinem, sondern dem meiner Frau, der Uropa, also unser Uropa, der hat auch Tomatenpflanzen. Da sind zwar im Wesentlichen mehr Früchte dran. Der hat so eine Parzelle, sage ich mal, so einen Garten, der halt zu 100% in der Sonne ist. Aber selbst da sind die zwar mehr Tomaten dran, aber auch alle noch grün. Also das ist anscheinend noch ein bisschen, braucht an sich noch ein bisschen Sonne. Aber du merkst halt, sobald es halt trocken ist, dann ist ruckzuck sind die Fässer alle.
Wenn die dich ja bald besuchen kommen, vielleicht sind sie ja dann fertig.
Das ja, dann werden die abgeriegelt, werden ein Schloss dran gemacht, die werden nicht verfüttert. Nee, klar, wenn was reif sein sollte, dann machen wir das auf alle Fälle. Bei
man
dir?
Kann ja auch grüne Tomatenmarmelade und so ein Zeug. Naja,
ja, aber die musst du halt verarbeiten. Nee, an sich sind sie ja giftig. Ne? Also du kannst sie ja so pur nicht essen.
Ich glaube, Marmelade kann man irgendwie draus machen, hat mein Vater mal gemacht. Da habe ich mich auch nicht so richtig rangetraut. Das ist anscheinend so was ganz Übliches. Grüne Tomatenmarmelade, wenn man die dann kocht und irgendwie bestellt. Also ja, jetzt bloß keine Empfehlung, wenn jetzt irgendjemand von unseren Hörern dann tot umfällt, so ich war es nicht. aber ich glaube, sowas funktioniert, sowas gibt es. Aber lieber nochmal nachgucken, bevor ihr anfangt, so eine Marmelade euch zu machen. Aber ich weiß auch nicht, wer auf die Idee kommt, irgendwie grüne Tomatenmarmelade. Das klingt schon so
unlecker. Das ist meistens am Ende der Saison. Ne? Du kannst die, glaube ich, irgendwie, wenn du die ins Papier oder Zeitung irgendwie einlegst, dann reifen die noch nach. Ob die dann schmecken, weiß ich nicht. Aber du willst wahrscheinlich am Ende, bevor dir dann quasi der Frost kommt, dann irgendwie verwenden. Und es gibt so grünes Tomatenchutney und so eine Gags. Das gibt's, glaube ich, das kenne ich. Ah, kannst du halt, kannst halt
schon auch, ja.
Viel machen. Also hast schon irgendwie.
Nee, also bei mir alles gut soweit, ne? Ich habe jetzt mit dem Spiel sozusagen angefangen mit meinen beiden Kollegen da und das ist halt wirklich sehr, sehr viel administrativ und so noch gerade. So diese, zum Beispiel haben wir jetzt sowas, kennst du dieses Scrum? Dieses System, nach dem man dann arbeitet? Kennst du das?
Nee, also was Scrum oder Scrum? Scrum
nennt sich das. Scrum, das ist halt so dieses Prinzip, dass du irgendwie dir alles so aufteilst in so kleine Portionen, die du dann in einem Sprint dann sozusagen in einer Woche fertig bekommst und dann, damit du die Aufgaben und so runterbrichst und dann, ja, das musste man erstmal alles kapieren und wie das gemeint ist, aber eigentlich ja, ist halt schon ganz sinnvoll, aber also so viel Zeit haben wir jetzt gerade wirklich damit draufgebracht, irgendwie die ganze Software zu installieren, uns da irgendwie für bestimmte Sachen nochmal zu entscheiden und so. Und ja, jetzt bin ich halt gerade dabei, so ein bisschen die Figuren zu animieren und zu malen und so. Also macht schon, ich lerne voll viel wieder und macht voll viel Spaß. Und
Mit
ich
was
hoffe,
machst
dass
du
ich
das
bald noch
eigentlich? Also
vielleicht
mit
was.
was animierst du die Figuren oder wie läuft das? Auf
Das sind
welchen
alles so
Plattformen?
ganz spezielle Programme. Das eine hieß Creature, das fand ich ganz gut. Das hat aber jetzt so ein paar Probleme gehabt. Jetzt benutze ich Spine, heißt das neue. Das probiere ich sozusagen gerade diese Woche, ist mein Sprint, rauszufinden, ob sich das lohnt, auf dieses Programm umzusteigen. Und da setze ich mich jetzt auch gleich wieder ran und mache wieder so ein Walk-Cycle halt. Probiere halt den Roboter sozusagen so mal, ja, halt so eine Bewegung, die man ja,
Ja,
wiederholt werden kann
ich
sozusagen, dass der
verstehe.
ohne Ende laufen kann, ne? Sowas, ob ich das vernünftig hinbekomme, ist jetzt aber auch wirklich alles ein bisschen speziell. Kann man vielleicht, wenn jetzt wirklich Leute sagen, wow, ich will da mehr darüber wissen, wie man animiert oder was auch immer, dann kann ich da gerne nochmal ein bisschen ausholen. Also ich finde es jedenfalls voll spannend und also ist halt nochmal, das sind halt alles so Sachen, die ich vorher so nur ansatzweise wusste und jetzt echt mal wieder was richtig lernen kann. Und das ist ja immer auch sehr spannend. Das Einzige ist halt immer, wenn man so lernen unter so ein bisschen unter Zeitdruck, weil wir haben ja auch nicht ewig dafür Zeit, das fertig zu bekommen. Und das ist schon immer manchmal ein bisschen ein komisches Gefühl, wenn man einfach weiß, so, der muss halt jetzt auch fertig werden, der Walk-Cycle, weil dann ist die Woche vorbei und dann kaufen wir die Software oder nicht und die Leute erwarten jetzt was und ja, das ist dann ja so ein bisschen anstrengend, aber man wird auch. Also ich habe das Gefühl, dass dieses Scrum auch so ein bisschen einen die ganze Zeit permanent so ein bisschen unter Druck setzt.
Das dafür ist es wahrscheinlich
Aber
gemacht, ne? Damit du halt kleinere Einheiten, die du auch schaffen kannst, theoretisch, ne? Dann
genau.
abliefern kannst. Ich habe nämlich nebenbei
Genau, und ich
mal.
glaube, genau so ist es wahrscheinlich. Es kommt wahrscheinlich wieder aus den USA und ist wahrscheinlich wirklich einfach die beste Möglichkeit, halt auch deine Arbeiter zu kontrollieren und so, ne? Dass man einfach sagen kann, anstatt die sagen so, ja, ich bin im Monat fertig oder 2 Monaten und dann kannst du halt die ganze Zeit nichts kontrollieren. Und am Ende der 2 Monate sagt er dann, habe ich jetzt doch nicht geschafft, habe ich mich ein bisschen, weiß nicht,
Sorry.
vertan so, dauert noch 1, 2 Monate länger. Und so ist es halt ganz klar, man macht irgendwie täglich eine kurze Besprechung, so ganz, ganz kurz. Und am Ende zeigt man halt alles, was fertig ist und redet nochmal darüber, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und dann kann halt wirklich jeder einfach sehen, so die Sachen wollte er machen, die Sachen hat er gemacht und ja, was ist hier los sozusagen, was stockt hier gerade, ne?
Aber das ist, glaube ich,
Ja.
bei Softwareentwicklung oder bei diesen ganzen Softwareprogrammierern immer so der Fall. Ich habe ja ein paar Freunde, die das beruflich machen, die sagen ja auch quasi, die haben, ich sag mal, Montag ein Meeting, ne? Da wird besprochen, was in der Woche quasi fertig werden muss und dann
Genauso.
am Ende der Woche müssen sie es quasi präsentieren und dann am Montag das nächste Ziel. So, und dann
Genau, das ist
bist du
wahrscheinlich, wenn du denen sagst Scrum, dann wissen die wahrscheinlich Bescheid. Mir hat
wahrscheinlich.
das überhaupt nichts gesagt. Und ich dachte auch, das wäre ein Programm oder so, aber anscheinend ist es auch unabhängig von Programmen. Naja, aber ich muss schon sagen, also ehrlich gesagt, dieses Prinzip gefällt mir eigentlich auch gut, weil das ist ja so ähnlich. Also, ich habe das denen auch gleich gesagt, dass es genauso war mit meinem Comic, dass wir das im Endeffekt ja auch runterbrechen mussten. Und das kann man ja beim Comic einfach sehr gut, dass man sagt, so, wir haben insgesamt zum Beispiel 100 Seiten. Das hört sich ja so an, so, wie soll ich es jemals schaffen in meinem Leben? Wenn du dann aber sagst, wir haben auf der ersten Seite passiert das, oder sagen wir mal, es sind 4 Bücher, klingt schon mal krass. Jeweils 100 Seiten, und dann brichst du es runter auf Kapitel, dann ist es schon mal besser, dann brichst du es runter auf Seiten und dann ja nochmal auf Panels. Und wenn du dann einfach ganz, also beim Comic zum Beispiel war es ja immer so, okay, eine Seite ungefähr 3 Tage oder so, und so ähnlich ist es da eigentlich auch, weißt du? Das ist sozusagen, in der Woche mache ich eine Seite fertig und die zweite fast, so, ne? Und genauso ist es jetzt eigentlich auch, bloß dass es beim Computerspiel halt nicht so gut geht, dass du, also da sind einfach ganz viele Sachen, die
Nicht
erstmal
so, ja,
gemacht werden müssen.
portionsweise gemacht werden können, ne?
Genau, da kannst du nicht sagen, jetzt ist die erste Seite oder das erste Ding vom Computerspiel fertig,
Die erste
weil
Stunde Unterhaltung
bevor
am
du das machen
Computerspiel.
kannst, ja genau, das geht eben nicht, weil du halt ja ganz viele Sachen erst machen musst, damit
Naja,
das alles
die
funktioniert.
Foundation,
Also
die
das ganze,
Basis schaffst.
weiß ich nicht, genau, die ganzen Charaktere, dass die Steuerung funktioniert und dieser ganze Kram, dass die Kamera funktioniert und dieser, ja, was auch immer, ne? Aber es ist spannend und interessant für mich jedenfalls. Jetzt haben wir die Hörer aber lange genug damit vollgelabert. Schreibt ruhig gerne rein. Ich fand es übrigens sehr schön. Wir haben jetzt wirklich wieder so ein bisschen die Situation, dass eigentlich unter jedem Podcast ein paar Kommentare sind. Und das gefällt mir immer sehr gut. Und teilweise waren da auch Tipps zum Beispiel. Was ich ja völlig übersehen hatte, hast du das mitbekommen, dass Erlangen diesmal digital stattgefunden hat?
Ja, also am Rande habe ich es mitbekommen, aber ich habe es gar nicht so dann nicht verfolgt. Ich habe nur festgestellt, dass jemand jetzt unter einem älteren Hunting Down Comics Podcast, Ausgabe 57, nochmal einen relativ langen Kommentar hinterlassen hatte. Wir lesen alle Kommentare. Eigentlich wollte ich noch was dazu.
Ich habe den nicht gelesen, weil ich das nicht mehr, ich habe nicht mehr diesen Link.
Es gab ja, den Link, kann ich dir ja trotzdem nochmal, lasse ich dir so nochmal zukommen. Cool. Und also wirklich sehr, sehr ausgiebig und viel. Und da ging es um Gang Ho und hat auch eine Empfehlung gegeben. Müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht mal den Verlag mal anschreiben und nochmal rankommen. Das, was war denn das? Irgendwas, irgendein Band, den er besonders empfiehlt. Egal, kriegen wir nochmal raus. Können wir ja mal gucken, ob wir da irgendwie...
Genau, und einmal zum Beispiel wurde auch nochmal empfohlen, dass es auch wieder so ein Humble Bundle gibt. Das war beides Christian mit dem Comic Salon und auch mit dem Humble Bundle. Und das Humble Bundle hatte ich tatsächlich auch auf dem Schirm, aber Comic Salon Erlangen werde ich nochmal ein bisschen nachgucken. Also das macht einfach mehr Spaß, muss ich sagen, wenn da ab und zu mal was kommt und deswegen gerne weiter so. Ne? Es ist ja natürlich klar, dass es ein bisschen anders jetzt das Format ist als bei Hunting Down Comics. Da war halt wirklich meistens für jeden was dabei, weil es so sehr viele unterschiedliche Comics immer waren. Aber jetzt, ich kann nur empfehlen, hört euch trotzdem alle an, weil es immer so ein bisschen auch Off-Topic gibt oder so ein paar Tipps oder wir mal auf die so Leser oder so eingehen oder Hörer eingehen. Insofern, ja, ich denke mal, das ist trotzdem immer ganz, ganz interessant.
Dass man genau. So ansonsten ist. Sammelt da halt 4 Podcasts, ne? Schneidet ihr euch zusammen. Und wäre eigentlich interessant.
Macht ein Video draus.
Am genau. Ende des Monats immer alle Podcasts in einen zu schmeißen und nochmal unter Hunting Down Comics zu veröffentlichen. Wird aber halt nicht auffallen. Fällt überhaupt nicht auf. Dann, wie gesagt, jede Menge Bonus-Sachen sind dabei.
Das ist ja clever, aber stimmt schon. Ich meine, kann schon sein. So oft werden wir normalerweise wahrscheinlich auch abgeschwiffen, abgeschwurft. Jetzt ist ja. Schon hier dieses. Gibt es da eigentlich einen? Ist egal. Okay. Ja, also. Spaß gemacht wieder. Ich freue mich aber auch wieder, selbst einen Comic vorzustellen, dann nächste Woche. Wahrscheinlich wird es etwas sein, Superheldenmäßiges.
Superhelden? Das wird doch kein Schwein.
Nordische Superhelden.
Was? Erst erotische Superhelden?
Nee.
Oder nordisch. Ach, nordischer.
Nordisch, ja.
Neurotische Superhelden.
Erotische. Hört sich auch gut an. Nee, aber ist auf jeden Fall, naja, egal, ich will jetzt nicht zu viel erzählen, aber sehr coole Zeichnungen auch wieder.
Na gut. Dann, in diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und ja, ihr könnt ja mal unter die Kommentare schreiben, ob bei euch die Tomaten schon rot sind. Könnt ihr aber noch einen Monat warten, dann sind sie auf alle Fälle rot wahrscheinlich. In diesem Sinne, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Auf Wiedersehen. Ciao.
Hi, schön, dass ihr immer noch dran seid. Das ist Ausgabe 10 von Why Not? Und Ausgabe 10 heißt Heftausgabe 10, der finale Schluss quasi des zweiten Trade Paperbacks mit einem genialen Cliffhanger. Ich weiß gar nicht, wie viel Zeit zwischen Heft 10 und 11 vergangen sind. Jedenfalls so viel vorweg. Heft, also Trade Paperback 3 ist der Grund, warum ich damals überhaupt in die Serie eingestiegen bin. Weil auch ein großartiges Cover kommen wir aber dann wahrscheinlich in einer der nächsten Ausgaben dazu. In Heft 10 ist das Cover, ja, mittelmäßig. So ein Picklocker, ein Kampfhubschrauber, Jorek mit einem etwas seltsamen Haarschnitt, Ampersand und eine Dame, die hinter Gittern sitzt. Wir können uns denken, wer das ist, aber davon mal abgesehen. Aber insgesamt trotzdem ein großartiges ja, kleines Finale sozusagen erstmal. Ne? Wir haben jetzt ein Sechstel des ganzen Runs hinter uns und wir erinnern uns, wir waren ja stehen geblieben, als Jorek quasi dem Showdown mit seiner Schwester Hero plötzlich dastand und ihr die Waffe entgegenhält und sie eigentlich umbringen will und man sie von außen dazu bringt, oder ihn von außen dazu bringt, die Waffe runterzunehmen. Und naja, was soll ich sagen, er macht das natürlich auch. Man merkt halt, dass das ist vielleicht so, was dazwischen mitschwingt, Gesetz und Ordnung oder manchmal die normativen Gesetze nicht immer, ja, nicht immer das Richtige sind in dem Fall. Ne? Und da die Gesetze eh in den Zeiten dort außer Kraft gesetzt sind, ja, dann nimmt man das entweder selber in die Hand oder man entscheidet sich irgendwie anders zu sein. Und man merkt auch, dass es hier, wie der Psychologe lässt grüßen, die ein oder andere Probleme in der Kindheit gibt, ne, wo also Hero seine Schwester denkt, ja, sie ist immer die Bevorteilte gewesen und umgedreht. Er dann sagt, nein, das warst du, du warst immer Papas Liebling. Und tja, interessant ist auch die Dynamik immer noch zwischen den Damen, die dann in diesem ehemaligen Insassen des Gefängnisses, die dann sind, und die sind auch etwas zwiegespalten. Auf der einen Seite, ne, wurde eine Dame gerade, also wie hieß sie nochmal, ist egal, umgebracht, und man ist natürlich wütend und traurig, und selbst eine Mörderin, die ihren Mann umgebracht hat, sagt, nee, sie wird das auch wieder töten, aber das ist nicht mehr das, was gemacht werden muss. Wir werden niemanden einsperren. Und ja, und so geht es eigentlich hinterher. Und wir kriegen mehr einen Einblick, ne? Man hält ihn halt vor, also Dr. Mann hält Hero vor, dass sie das Labor niedergebrannt hat, und er sagt, nee, haben wir nicht. Und dann logischerweise, wir wissen, wer das war. Also und dann, das ist immer noch das, was so im Hintergrund mitschwingt. Und wir wissen nicht, wer der Informant aus dem Weißen Haus ist oder in irgendeiner Form mit der israelischen Agentin da zusammenhängt. Und das macht die Sache auf der Seite noch einmal faszinierender. Dann kommt Agent 355, ne, und dann sehen wir auch, warum Yorick auf dem Cover so einen etwas seltsamen Haarschnitt hat. Aber na gut, das sei jetzt mal dahingestellt. Und ich finde es halt insofern spannend, weil Hero natürlich auch ein Teil was gelernt hat, und ist das eher so ein, ja, wie so eine Traverse, also ein Übergang zu einem neuen Handlungsbogen. Und aber wir erinnern uns, es wird eine Dame aus dem Zug, also sagen wir, sie finden einen Zug, sie kriegen ein Ticket quasi, sie sollen weiterreisen, sie sollen halt versuchen, da irgendwie diesem Problem auf die Schliche zu kommen, oder warum jetzt er der letzte Mann ist und sowas. Und da wird eine Menge eingetauscht, und hinten ist das so wie damals, wenn Flüchtlinge in dem Zug irgendwie Zuflucht suchten, und da wird jedenfalls eine Dame rausgeholt, die wir schon mal ein paar Hefte vorher gesehen haben. Ich habe gesagt, die wird halt noch eine entscheidende Rolle spielen, die aus Moskau kommt und nach Kansas möchte, weil dort eine russische Rakete, Soyuz-Rakete, landen wird. Und ja, und wer jetzt ein bisschen mitdenkt, der wird auch spätestens jetzt mitbekommen, in welche Richtung das geht. Da ist halt die Raumstation, ich weiß gar nicht, ob das Mir war oder die ISS, aber schon die ISS kam erst später. Sagen wir mal, es ist Mir, die russische Raumstation, würde ja irgendwie ins Bild passen. 220 Meilen über der Erde, und das Erste, was wir sehen auf einer Seite, ist halt eine Frau, und dann das Letzte sind aber zwei Männer. Und also das heißt, also Yorick ist de facto nicht der letzte Mann auf Erden. Und man merkt halt, Brian Kevorn hat lange darauf hingeschrieben, gearbeitet, das mit einzubinden. War sicherlich in der Brainstorming-Phase am Anfang eines der Dinge, ja, was passiert denn eigentlich, okay, wenn auf der Erde alle Menschen, alle Männer bis auf einen tot sind, aber trifft das dann auch auf diejenigen Männer zu, die im Weltraum sind? Gut, das sind jetzt nur zwei oder eine Handvoll maximal irgendwie, ne? Aber trotzdem, was passiert dann? Und offensichtlich hat die Art von Ereignis eben die Männer dort in der Raumstation eben noch nicht getroffen. Das soll dann oder wird der nächste Schritt sein, dann im nächsten Handlungsbogen und im nächsten Run irgendwie. Und dann kann man gespannt sein, ob es dann eben einen Streit gibt mit mehreren Männern. Also der letzte Mann, ja, Yorick nicht der letzte Mann auf Erden ist. Und also ich, wie gesagt, auch wenn das vielleicht jetzt im Verhältnis zu dem letzten Heft, das war mal sich noch dann deutlich stärker, noch so ein bisschen ein leichter, seichter Ausklang von Heft 10 dieses Bogens, also dieses Abschnitts ist es doch im Hinblick auf so dieses Spannungsmoment am Ende dann schon man lässt einen auf den Zehenspitzen stehen, und wir wissen, wie es weitergeht. Was ist denn nun mit den Männern da oben? Und das ist halt das, was irgendwie genial ist. Und da merkt man halt auch, dass eben sowas nicht so von Heft zu Heft geschrieben wird, sondern dass da schon ein großer, übergreifender Plot ist, der da das zielgerichtet vorantreibt. Und das auf eine ganz, ganz clevere Art und Weise. Nicht umsonst Why the Last Man, eine meiner Lieblingsserien oder die Lieblingsserie im Comic-Format schlechthin. Und wie gesagt, ich lese das ja nur schon mehrfach und ich entdecke immer wieder neue Kleinigkeiten oder wie gesagt, im Kontext der Zeit kann man immer viele neue Sachen reininterpretieren oder sind auch geschrieben worden. Also ja nicht so, dass es, aber dass es nicht da ist, sondern dass man das eben vielleicht nicht so in diesem Kontext gelesen hat oder nicht wahrgenommen hat, so richtig. Ne? So, und in diesem Sinne, seid gespannt, wie es weitergeht. Es wird noch ein paar Folgen geben. Das soll es dann auch gewesen sein, die 10. Folge von Why Not zum 10. Heft von Why the Last Man und ja, viel Spaß beim Weiterlesen von Why the Last Man oder fangt einfach mal an. Also gibt keinen Grund, da nicht anzufangen. Ne? Selbst wenn man jetzt hier so ein wenig mitgehört hat, in welche Richtung die Reise geht. Macht's gut. Ciao.